Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Dieses Urteil ist wirklich sehr wichtig und ich muss es nur geschwind suchen. Einen Moment bitte. Finde ich jetzt wieder nicht. Nee. Kleinen Moment bitte. Habe ich in meinen Gruscht verlegt.
Also, Winfried Kretschmer, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, heute Morgen bei der Suche nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Corona-Maßnahmen, zur Bundesnotbremse und zur Schulschließung. Er musste in seinem Gruscht wühlen. Wir haben es in unserem Gruscht gefunden. Politik-Podcast 233. Stefan Detjen ist hier und ich bin zusammengeschaltet mit
Gudula Geuter, die darauf besteht, dass es sich um Beschlüsse handelte und kein Urteil.
Und Volker Fintermann, der immer noch lachen muss, weil ich den Kretschmann jetzt zum ersten Mal gehört habe.
Ja, Gudula, das müssen wir erstmal erklären. Was ist der Unterschied zwischen einem Beschluss und einem Urteil? Viel, auch bei uns im Programm heute, immer wieder haben wir darauf hingewiesen.
Das scheint eine Formalie. Es ist in diesem Fall wirklich total wichtig. Ein Urteil, so die grobe Faustregel, ergeht dann, wenn es eine mündliche Verhandlung gegeben hat. Und die hat es hier nicht gegeben. Und wir werden vielleicht im Laufe dieses Gesprächs, damit muss man nicht einsteigen, aber auch noch dazu kommen, warum das wichtig und auch schade ist. Es waren zwei Beschlüsse. Ein Beschluss zu den Ausgangsbeschränkungen und den Kontaktbeschränkungen und ein Beschluss zu den Schulschließungen, die vor einigen Tagen erlassen wurden und heute veröffentlicht wurden.
Also, da muss ich gleich mal nachfragen, was ist dann der wesentliche Unterschied? Nur, dass es keine mündliche Verhandlung gibt. Ich meine, in der Konsequenz bedeutet das doch, ich habe hier einen Beschluss, der hat für mich eine rechtliche Relevanz.
Ja, ja. Oder bedeutet das, ist auch das nicht? So. Nein, das ist auch so. Das Ergebnis ist genau das Gleiche. Die große Relevanz dieser Frage ist, dass es eben keine mündliche Verhandlung gegeben hat. Das kann man beklagen. Aber der Beschluss wirkt ganz genau so, wie ein Urteil gewirkt hätte. Nur, dass dieses Urteil im Namen des Volkes verkündet wird, vor Publikum, in roten Roben, in großen Sälen mit dem Bundesadler an der Wand. Das ist der Unterschied.
Also, und wichtig, vom Ergebnis her gleich. Man kann immer sagen, Entscheidung, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das ist immer richtig. Also, da kann man jetzt alle ein bisschen rumschlaumeiern, wenn irgendwelche Leute vom Urteil sprechen. Darüber wollen wir heute sprechen. Nochmal ganz kurz am Anfang nochmal einen Rückblick. Wir haben viel Post bekommen auf die letzte Folge. Das war die lange Folge, fast eine Stunde lang, zum Koalitionsvertrag. Das hat vielen gut gefallen und das hat uns gefreut. Wir hatten auch große Freude dran, im Studio mal wieder zusammen zu sitzen, was heute schon nicht mehr geht. Danke an viele Zuschriften, zum Beispiel von Tobias Retschke, Daniel Falk, Kai Fehling, Daniel Kröger, Stefan Tiefenbach, Trommer hat uns geschrieben. Wie immer mehr Hörer als Hörerin, es sei denn die oder derjenige, der uns unter dem Namen Pox geschrieben hat. Und zwar, ich möchte ein ganz großes Lob unter anderem zum Podcast, der Politik-Podcast, ausdrücken. Einfach nur gut. Kompetenz, schön verpackt, klasse und mehr davon. Grüße aus Berlin, schreibt Pox und vielleicht ist es ja eine Hörerin. Also, besonders an die Hörerinnen, schreibt uns gerne politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Und jetzt zur Sache, wir legen das jetzt wie immer mal am Ende eines Tages zusammen, an dem wir uns ganz unterschiedlich orientiert haben. Gudula und ich haben uns viel mit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts beschäftigt. Volker hat auf die Politik geschaut, auf die Ministerpräsidentenkonferenz und wir haben gerade eben festgestellt,
das war auch keine.
Ja, das muss jetzt auch gleich erklären. Es war keine Ministerpräsidentenkonferenz.
Ja, zu der hätte nämlich offiziell von Seiten der Länder geladen werden müssen, aber hier war es eine informelle Gesprächsrunde, zu der die noch amtierende Bundeskanzlerin geladen hat. Und insofern ist es keine Ministerpräsidentenkonferenz, sondern nur eine offene Gesprächsrunde gewesen. Und die eigentliche Ministerpräsidentenkonferenz, die das, was heute jetzt verabschiedet wurde oder festgehalten wurde, die soll am kommenden Donnerstag stattfinden. Und da soll es dann in die offizielle Form gegossen werden.
Wenn da mal nicht auch die Kanzlerin lädt.
Okay, also schauen wir aber vielleicht zuerst mal in diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in die beiden Beschlüsse rein und gucken dann mal, ob die heute schon irgendwelche Wirkungen entfaltet haben, ob sich da aus dieser Runde der Kanzlerin, der Ministerpräsidentin, Präsidenten irgendwas ergeben hat. Gudula, was fandest du besonders bemerkenswert an diesen beiden Beschlüssen?
Ich würde das gern trennen. Ich denke, es ist sinnvoll, dass wir über diese Schulentscheidung nochmal extra reden, weil da ganz viel drin ist, was auch nicht unmittelbar mit Corona zu tun hat und das eine ganz wichtige Entscheidung ist. Die eigentliche Entscheidung zur Bundesnotbremse fand ich ehrlich gesagt nicht so richtig überraschend, weil wir eigentlich in nicht so viel anderen Denkarten drin waren als vorher bei den Folgenabwägungen. Wir haben Grundrechte, von denen nochmal betont wurde, wie wahnsinnig tief in die eingegriffen wird. Und ich fand das auch sehr, sehr wichtig, wie tief die Verfassungsrichter das begründet haben. Wir reden ja jetzt erstmal wirklich nur über die Ausgangsbeschränkungen und die Kontaktbeschränkungen. Wir reden noch nicht über Restaurants und Reiseunternehmen und was weiß ich. Aber da haben wir Patchwork-Familien, da haben wir Alleinerziehende, da haben wir Leute mit Angststörungen, die nur abends sich trauen, auf die Straße zu gehen und so weiter. Tiefste Eingriffe, die ganz breit geschildert werden. Und dann kommt, naja, aber wir haben eine Pandemie und das ist so zentral und das ist so gefährlich und das ist so schwer einzuschätzen. Und da durfte der Gesetzgeber so sehr von dem ausgehen, was er getan hat, nämlich höchster Gefahr. Das heißt, wir waren eigentlich immer noch in dieser Folgenabwägung. Der Unterschied ist nur, und der ist, glaube ich, eben total wichtig, dass wir jetzt eine Rechtsklarheit haben. Und dass klar ist, da guckt jemand wirklich drauf und nimmt das ernst.
Bin ein bisschen skeptisch gewesen. Ich habe es sicherlich nicht so genau gelesen wie du, was die Rechtsklarheit angeht. Aber die Passagen, die ich gelesen habe, bezogen sich immer darauf, das war angemessen, weil wir zu diesem Zeitpunkt im frühen Jahresverlauf des vergangenen Jahres eine sehr geringe Impfquote hatten. Von maximal 5% tauchte als Zahl irgendwo auf. Und ich hätte mir eigentlich erwartet, dass die Karlsruher Richter auch eine Entscheidung darüber treffen, wie verhält sich das bei der heutigen Impfquote, dass sie eine Empfehlung darüber aussprechen, wie sieht das aus, wenn die Impfquote im Land 60-70% erreicht hat. Ist das dann alles hinfällig oder kann man nach wie vor immer noch zu diesen Instrumentarien greifen? Da habe ich jetzt zumindest bei meinem Überfliegen keine klare Aussage gesehen, aber vielleicht wisst ihr da tatsächlich mehr.
Nein, die kann es auch so nicht geben, diese ganz klare Aussage, die du da jetzt erwartest. Denn das ist eine Entscheidung, die sich über die ja schon im Juni ausgelaufene Bundesnotbremse und ihre Regelungen gebeugt hat. Mit Blick darauf und ihr Zustandekommen wurde da geprüft nach einem strengen verfassungsrechtlichen Prüfschema, fast schulbuchmäßig. Gut, du hast das gesagt, sehr ausführlich. 100 Seiten insgesamt, gut 100 Seiten hat diese, allein diese Bundesnotbremsenentscheidung, dann nochmal 70 Seiten die Entscheidung zu den Schulschließungen. Also da ist erkennbar, die wollten ausführlich sein. Und dann muss man ja auch sehen, sie haben diese tatsächliche Unsicherheit immer wieder anerkannt, haben dem Gesetzgeber zugebilligt, ihr konntet nicht genau wissen, wie dieses Virus im Genauen wirkt. Sie setzen sich damit auseinander, dass es immer wieder unterschiedliche wissenschaftliche Auffassungen gab. Sie erkennen an, etwa was nächtliche Ausgangssperren angeht, gab es Wissenschaftler, die gesagt haben, nein, das hat keine entscheidende Wirkung, nächtliche Ausgangssperren zu verhängen. Aber sie sagen dann, es gab eben doch eine Mehrheit der Wissenschaftler, die gesagt haben, das wirkt, das senkt die Infektionsrate, in dem Fall nächtliche Ausgangssperren um 25% nach Berechnungen. Und dann sagen die Verfassungsrichter ja immer wieder, das muss man einfach im Kopf behalten, dass sie sagen, Kontaktbeschränkungen waren verhältnismäßig im engeren Sinne. Sie waren im verfassungsrechtlichen Sinne erforderlich. Das heißt, sie legen rechtliche Maßstäbe an und lassen schon Raum dafür, dass es nochmal neue Erkenntnisse geben kann, in denen auch diese rechtlichen Abwägungen dann schon anders ausfallen können.
Ja, und das finde ich nochmal total wichtig. Diese Entscheidungen von heute, die landen in den sogenannten grauen Bänden, die landen auf Ewigkeit in den Sammlungen des Bundesverfassungsgerichts. Und es geht nicht um eine Bestandsaufnahme der Erkenntnisse über die Impffolgen und die Impfquote heute. Natürlich geht es darum, dass man da heute mitarbeiten kann, aber wir wissen auch heute noch nicht, welche genauen Folgen die Impfquote hat, die wir haben. Das ist, glaube ich, auch für die Bewertung dieser Entscheidung total wichtig, dass wir immer noch mit vielen Unsicherheiten arbeiten. Und deswegen können die auch nicht sagen, damals war es so, heute ist es so. Das wissen die gar nicht, wie das heute ist. Und sie haben sich gehütet, das zu behaupten.
Heißt aber doch für die politische Debatte über die epidemische Lage, bei der die FDP ja immer argumentiert hat, durch die veränderte Impfquote haben wir überhaupt nicht mehr die Gefahr, dass sie das Gesundheitssystem überlastet, dass das vor dem Hintergrund dieses Urteils eigentlich nochmal komplett neu bewertet werden müsste, wenn ich wirklich eine situationsgerechte Bewertung der momentanen Situation haben möchte.
Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Wenn wir fragen, wie gehen wir heute mit dieser Entscheidung um, die auf einem veralteten gesetzgeberischen Stand ist, die Bundesnotbremse gibt es nicht mehr, die auf einem veralteten tatsächlichen gesellschaftlichen Stand ist, Stichwort Impfquote, die auf einem veralteten Stand über die Erkenntnisse über die Impfung ist, weil wir auch damals andere Mutationen hatten, als wir die heute haben, weil einfach Delta anders wirkt, als das Alpha getan hat, dann ist eben wichtig, was sind die Leitkriterien? Und wir hatten eben darüber geredet, Volker, du hast eben nochmal eben besonders Wert darauf gelegt, bevor wir hier aufgenommen haben, dass es um die Überlastung des Gesundheitssystems geht. Und die haben wir auch mit der höheren Impfquote, aber die haben wir eben möglicherweise weniger bei den Geimpften. Und das sind aber Variablen, da muss man sich jetzt echt lange hinsetzen und das ordentlich lesen und dann echt überlegen, was heißt das für heute?
Aber ich glaube, das Grundkonstrukt, das steht natürlich, das wird Bestand haben. Das Bundesverfassungsgericht erkennt an, es gibt Notsituationen. In diesen Notsituationen hat der Staat, hier der Gesetzgeber, einen Ermessensspielraum. Den muss er ausfüllen. Da ist er nicht vollkommen frei, sondern das unterliegt einer Prüfung, einem verfassungsrechtlichen Prüfschema. Die Maßnahmen müssen geeignet sein, sie müssen erforderlich sein, sie müssen verhältnismäßig sein. Das ist sozusagen Grundstoff, Jurastudium, Staatsrecht, erstes Semester. Und das arbeiten die da ganz systematisch ab. Was ich interessant fand, war der Satz, wo sie den Staat in die Pflicht nehmen und sagen, angesichts so drängender Gefahren muss der Staat handeln. Der Satz, der sagt, gesetzgeberisches Handeln wird umso dringlicher, je größer die Nachteile und Gefahren sind, die aus gänzlich freier Grundrechtsausübung erwachsen können. Das, finde ich, ist ein Satz, der ist mir stark hängen geblieben, denn der ist in seiner Grundsätzlichkeit natürlich weit über die Corona-Situation herausreichend, aber er wirft natürlich gleichzeitig ein Licht auf diese aktuelle Situation, wo wir seit Tagen, seit Wochen auf den Staat, auf den Gesetzgeber, auf die Regierung schauen und sagen, warum handeln die nicht so entschlossen? Und da klang schon was mit, ein Appell an die Politik, auch an die Runde, die da heute zusammenkam. Es ist dringlich. Ihr müsst handeln.
Und das ist nicht nur der Appell wegen tagespolitischer Dringlichkeit, sondern das ist ja auch eine ganz grundsätzliche Aussage. Wir haben uns in früheren Podcasts auch darüber unterhalten. Wir haben eine Notstandsverfassung, die für solche Fragen nicht gilt. Wir haben keinen gesundheitlichen Notstand. Wir haben hier auch nie ein Notstandsregime gezogen in dieser Pandemie. Und das Verfassungsgericht erwähnt das alles noch nicht mal angesichts dieser riesigen Grundrechtseinschränkungen, sondern sagt im Gegenteil, wenn die Gesundheit in dem Maß in Gefahr ist, dann müsst ihr handeln, und zwar in der ganz normalen Grundrechtsabwägung. Wir sind völlig normalen.
Und ich würde sagen, Gudula, das ist ein Satz, den liest zum Beispiel auch die Klimabewegung sehr genau. Die werden auch kommen und sagen, da sind erhebliche Gefahren. Der Gesetzgeber muss handeln. Und das steht ja auch in der Logik der Klimaentscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
In der Tat.
Diese Dringlichkeit auch in dieser Freiheitsabwägung. Die Klimaentscheidung war eine Freiheitsentscheidung. Da geht es um die Abwägung von aktuellen Freiheitsrechten und Freiheitsrechten künftiger Generationen, die da eine Rolle spielt. Und ich würde diesen Satz auch als ein Echo auf diese Klimaentscheidung lesen.
Ja. Dennoch würde ich das Ganze auch so verstehen und interpretieren, dass es dann immer um situativ angepasste Maßnahmen gehen muss, die den jeweiligen Bedingungen gerecht werden. Also heutzutage mit einer höheren Impfquote und der Wahrscheinlichkeit, dass eine Überlastung des Gesundheitswesens dann doch weniger von den Geimpften als von den Ungeimpften ausgeht, muss ich eine Unterscheidung treffen, die wir ja seit einigen Monaten auch schon treffen, mit 2G oder 2G+, wo Genesene und Geimpfte schon noch eine Sonderrolle einnehmen. Das heißt, das alte Muster der epidemischen Notlage kann ich so nicht einfach übersetzen und übertragen, sondern ich muss es angepasst fortschreiben, was ja heute wohl auch in der Runde der Ministerpräsidenten mehr oder weniger passiert ist, wo ja auch klar wieder für 2G-Regeln sich ausgesprochen wurde und anderes mehr.
Wir müssen aber noch über die zweite Entscheidung des Verfassungsgerichts sprechen, wo es um die Schulschließungen geht. Und Gudula, das Bundesverfassungsgericht hat heute ein neues Grundrecht aus der Taufe gehoben.
Ich habe das mir rauskopiert, das neue Grundrecht, wenn ich das mal gerade vorlesen darf. Das Recht der Kinder und Jugendlichen auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit enthält auch ein Recht gegenüber dem Staat, ihre Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit, auch in der Gemeinschaft, durch schulische Bildung, gemäß dem Bildungsauftrag nach dem Grundgesetz zu unterstützen und zu fördern, in Klammern Recht auf schulische Bildung. Das gab es längst als Idee, aber das gab es nicht als Grundrecht. Es gab die Schulpflicht. Es gab die Pflicht des Staates, die Schule zur Verfügung zu stellen, aber es gab nicht das Recht des Kindes auf diese schulische Bildung. Und das ist ein ganz komplexes Gebilde, das die Richter da vorstellen, wo sie Sachen sagen, wo ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe, warum das in diese Entscheidung reingehört. Meinetwegen mit Abwehrrecht der Privatschulen gegenüber den Zugriffen des Staates. Das gehörte für mich jetzt nicht zentral in eine Corona-Entscheidung, die ohnehin dann alles gewährt.
Musst du kurz erklären vielleicht, was das ist, Abwehrrecht, was sich damit verbirgt dann, Abwehrrecht, auch gerade von Privatschulen?
Privatschulen sind teilweise eigens geregelt im Grundgesetz und ich habe es nicht näher nachgeprüft, aber ich habe das so verstanden, als wären hier auch Privatschulen beteiligt gewesen, als Schulen, auf die Kinder gegangen sind, wo einige der Kläger herkommen.
Das sind ja dann auch konfessionelle Schulen, ne? Zum Beispiel.
Zum Beispiel, aber auch andere. Das muss nicht konfessionell sein. Und ein Abwehrrecht, also wir haben verschiedene Dimensionen der Grundrechte, das sind zum Beispiel Teilhaberechte und die sind jetzt gerade bei der Bildung natürlich besonders wichtig. Teilhaberechte sind Rechte darauf, dass ich ein Grundrecht in einer Leistungsdimension sozusagen in Anspruch nehmen darf, dass ich etwas vom Staat verlangen darf. Und es gibt aber eben auch die Abwehrdimension und die sagt, der Staat kann nicht, also ich kann dem Staat verbieten, mir reinzupfuschen.
Ja, da sind ja auch wirklich Ansprüche drin. Da steht zum Beispiel drin, der Staat kann sich nicht auf finanzielle Engpässe berufen.
Ja, das ist noch ein anderer
Kindern,
Punkt.
Genau. Wenn er Kindern und Jugendlichen das Recht auf schulische Bildung versperrt. Also, genau. Das ist auch für andere Fälle anwendbar. Etwa Unterrichtsausfälle an Schulen. Der Staat, Städte, Kommunen können nicht sagen, wir haben kein Geld mehr, deshalb fällt Unterricht aus. Sie müssen alles einsetzen, um dieses Grundrecht zu gewährleisten.
Ja, muss man mal gucken. Also da steht auch drin, es geht um eine Grundversorgung. Und da steht auch drin, man kann nicht alles verlangen, was man will. Man kann vor allem nicht die Art der Ausrichtung verlangen, die man will. Also was das genau an Teilhaberecht und an Leistungsrecht, das ist jetzt nicht das Abwehrrecht, das ist die leistungsrechtliche Dimension.
Genau, das ist die Leistungsdimension, aber da würde ich mal sagen, wird das eine Rolle spielen, da werden Leute kommen.
Ja.
In Berlin, wir kennen das hier, Schulausfälle, die werden sich auf diese Entscheidung berufen. Mhm. Auch der Anspruch auf chancengleiche Entwicklung zur Eigenverantwortung. Ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel, ich habe das gleich meiner Tochter geschickt, die interessiert sich für Inklusion an Schulen, und habe gesagt, schau dir das mal an. Ich kann mir vorstellen, dass das da eine Rolle spielen wird.
Ja, und das ist aber auch total wichtig für Corona, weil die Bundesnotbremse erstmal wenig gesagt hat zu den Flankierungen der Schulschließungen. Die hat aber offen gelassen dafür, dass die Länder zum Beispiel eine Notbetreuung einrichten. Die Verfassungsrichter sagen jetzt, das ist auch deshalb okay, weil die Länder das so umgesetzt haben, dass sie auch den Leuten eine Notbetreuung ermöglicht haben, die keinen Computer zu Hause haben. Also da ist das mit diesem gleichen Zugang zu Bildung. Das haben die echt auch in der Ausformung für Corona ernst genommen. Und da bin ich noch ganz gespannt, was daraus wird. Das geht nicht nur um Inklusion im Sinn von Menschen mit Behinderungen, sondern das geht wirklich auch um Artikel 3, Gleichheit, gleicher Zugang für Chancengleichheit, auch im Bildungs- und Hintergrund- und Geldsinn.
Da sehe ich allerdings vor dem Hintergrund, dass jetzt ein Impfstoff für 12- bis 17-Jährige in Aussicht gestellt ist, auch eine schwierige Debatte auf die Eltern zukommen, nämlich wenn dann diese Bildungsmöglichkeit möglicherweise mit der Impfdebatte einhergeht und einer indirekten Impfpflicht, die es ja für Kinder und Jugendliche nicht geben soll, könnte das für die Schulen noch eine schwierige, sehr, sehr schwierige Debatte werden.
Das finde ich, Stefan?
Na, ich wollte jetzt eigentlich den Volker auch mal fragen, was jetzt bei dem Ministerpräsidenten in die Richtung rausgekommen
ist. Ich würde erst gerne noch zu dieser Bildungsgeschichte was sagen. Ich fand ganz wichtig bei dieser Entscheidung auch eine Grundentscheidung, die sie eigentlich, wenn man vorher Aktivisten oder Lobbyisten und auch Bildungspolitikern gefolgt ist, die sie eigentlich gegen die Kinder getroffen haben. Nämlich, dass sie gesagt haben, es geht nicht nur um die Gesundheit der einzelnen Kinder in der Schule, für die Frage der Schulschließungen, sondern es geht auch um die Teilnahme an der Pandemie, um die Möglichkeit, über die Eltern, über diesen Pool an Menschen, der in der Schule existiert, andere anzustecken. Das fand ich eine immens wichtige Weichenstellung, die man vielleicht auch anders hätte treffen können. Und gleichzeitig hängt das natürlich ganz doll mit der Kinderimpfung und Jugendlichenimpfung zusammen und auch mit der Impfquote der Gesellschaft. Also das ist einfach was, was man im Hinterkopf behalten muss für die Interpretation dieser Schulentscheidung.
Ja, aber da wird ein gewaltiger Impfdruck entstehen, wenn ich das ernst nehme, so wie ich euch verstanden habe. Und das ist natürlich auch eine Debatte, die sicherlich eine gesellschaftliche Sprengkraft nochmal zusätzlich mit sich bringen wird, weil ja auch viele Ärzte sagen, aus medizinischer Sicht ist das Impfen von Kindern nicht zwingend notwendig. Ja, es geht ja eher um den Schutz der Älteren in dieser Pandemie. Die sind die Gefährdeten, die erreichen die Krankenhäuser. Bei Kindern ist das nicht das Fall. Die stecken das in den meisten Fällen, Ausnahmen bestätigen die Regel, weg wie eine Grippe. Aber ansonsten ist das kein großes Gefährdungspotenzial. Da geht es ja auch häufig nur darum, dass die Kinder das Virus dann nicht in die Familien tragen sollen und Ältere anstecken sollen. Das ist ja eine wesentliche Begründung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen. Also da sehe ich echt eine schwierige Debatte auf uns zukommen.
Welches Echo, Volker, hast du wahrgenommen auf diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bei der Ministerpräsidentenkonferenz, die keine Ministerpräsidentenkonferenz war? Und irgendwann hatte ja dann auch Herr Kretschmann das Urteil gefunden, das keines war, aber von dem er gemerkt hat, das war wichtig.
Allgemein begrüßt, kein großer Jubel und ja doch ein Stück weit großer Jubel und eine relative Einigkeit, dass man jetzt weiter agieren kann. Es gibt ja einen richtigen Katalog, der soll jetzt bis morgen Abend ausgearbeitet werden. Es soll tatsächlich Übergangsfristen für die Maßnahmen nach den alten Corona-Regeln geben, also dass die Länder zum Beispiel befristete Schließungen von Restaurants und anderes mehr zur Verfügung haben, auch von Hotels und Gaststätten. Das soll dann auch regional differenziert nach Landkreisen angeordnet werden können. Dann soll das Impftempo erhöht werden, indem auch Apotheken, Zahn- und Tierärzte impfen werden können. Im Einzelhandel und bei Veranstaltungen soll jetzt die 2G-Regel entschieden gelten. In den Schulen wird es wieder eine Maskenpflicht geben. Da wurde jetzt nicht zum Impfen geredet. Dann soll es auch eine einrichtungsbezogene Impfpflicht geben. Das wollte die Koalition ja ohnehin schon. Und natürlich Boostern ohne Ende. Also 30 Millionen Impfungen bis zum Ende des Jahres wurden nochmal angekündigt. Dafür ist ja auch extra der General- und der Krisenstab eingerichtet werden. Und es gibt noch eine Einigkeit darüber, dass auch Clubs und Diskotheken geschlossen werden können. Aber das muss noch fein abgestimmt werden. Auch da gehen die Meinungen in den Bundesländern wieder auseinander. Und was mich am meisten überrascht hat, dass sich Olaf Scholz tatsächlich dann auch noch für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen hat. Da war er ja allein, da waren seine Koalitionspartner nicht dabei, weder jemand von den Grünen bis auf Winfried Kretschmann noch jemand von der FDP. Also da bin ich mal gespannt, ob das eine neue Sprengkraft für diese Koalition oder die potenzielle Koalition bedeutet.
Bevor wir zu der Impfpflicht kommen, nochmal die Nachfrage. Von dem, was du aufgezählt hast, da sind Sachen drin, wie zum Beispiel das Schließen von Bars, wo die Ampelkoalitionäre zumindest sagen, das jetzige Gesetz, das sie veranlasst haben, gibt das problemlos her. Da gibt es irgendwie einen Streit drüber, aber der kommt nicht aus der Ampel. Andere Sachen, also insbesondere die flächendeckende Schließung von Restaurants, ohne dass das einzelne Restaurant jetzt irgendwie am Pandemiegeschehen beteiligt wäre, geht nicht auf der Grundlage des jetzigen Gesetzes, es sei denn, wir sind in Sachsen, Bayern oder Thüringen und die haben schon vorher sowas erlassen. Und ja, dann geht es nur noch bis zum 15. Dezember. Also wurde irgendwie klar, was da jetzt im Bund erwartet wird und was da an Weichenstellungen kommen muss von der Ampel, damit sowas wieder möglich wird.
Ja, da hieß es nur, dass das Infektionsschutzgesetz jetzt nachgebessert werden soll. Und da muss man jetzt echt mal gespannt sein, in welchen Details es nachgebessert werden soll. Das soll jetzt noch konkret festgelegt werden. Am kommenden Montag soll das schon irgendwie Richtung Bundestag dann auch marschieren. Das ist alles noch so ein bisschen unklar, was die zeitlichen Abläufe angeht. Aber zumindest will man das Infektionsschutzgesetz an der Stelle nochmal anpacken und verändern und anpassen. Das war jetzt heute die Botschaft, die man so aus den einzelnen Pressekonferenzen meistens der CDU-geführten Bundesländer heraushören konnte. Ne?
Ja, und wenn das CDU-geführte sind, ist das ja interessant, weil bisher die Union ja zumindest im Bundestag der Ansicht war, man macht an dem Gesetz gar nicht weiter rum, sondern der Bundestag beschließt ohne ein kompliziertes Gesetzgebungsverfahren mit erster, zweiter und dritter Lesung einfach mit einem Beschluss, wir haben wieder eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, Punkt. Und damit haben die Länder wieder alle Möglichkeiten. Das ist demnach vom Tisch, wenn selbst Unionsländer das so vorschlagen?
Ja, na gut, also das war ja zumindest die Forderung, mit denen die Unionsländer ins Rennen gegangen sind. Die hatten so einen eigenen 5-Punkte-Katalog aufgestellt und hätten das natürlich gerne gehabt, aber das war offenbar auch in der großen Runde so erstmal nicht durchsetzungsfähig, weil es natürlich auch davon abhängt, dass die Ampelkoalition sich dazu verhält und sich klar bekennt. Und da saß ja jetzt eigentlich nur einer wirklich mit am Tisch, das war Olaf Scholz. Die anderen waren nicht mit am Tisch, weder ein Vertreter der FDP noch einer der Grünen. Also insofern bin ich auch mal gespannt, wie die Diskussion in der potenziellen Koalition da an der Stelle weiterläuft. Ob die FDP das jetzt bis hin zur Impfpflicht alles mitträgt, hätte ich noch ein leichtes Fragezeichen. Nicht nur ein leichtes, sogar ein großes. Ne?
Genau, FDP finde ich einen wichtigen Punkt. Das war auch heute in den Reaktionen hörbar, dass die Union sich auf die FDP eingeschossen hat und aber sonst aus der Ampelrunde auch wenig zu hören war. Ich hatte den Eindruck, weil man auf die FDP wartet und natürlich alle Medien auf die FDP gesprungen sind, die sich jetzt bewegen müsste. Und da fand ich zum einen interessant, dass sowohl Marco Buschmann in einem Statement als auch Konstantin Kuhle bei uns im Programm ziemlich klar gesagt haben, man kann Ausgangsbeschränkungen machen, man muss aber nicht und wir sind nicht verpflichtet dazu. Also das war eine Ansage von, wir wollen Kontaktbeschränkungen, aber keine Ausgangsbeschränkungen und so. Also auch eine Absage an weitergehende Maßnahmen im Zweifel, wo ich aber nicht sicher bin, wie die Ampel das sonst so sieht. Ich weiß nicht, Stefan, ob du deine Meinung hast. Und dann fand ich extrem interessant diesen Punkt Impfpflicht. Da gab es richtig ein Drängen in Richtung FDP. Die solle sich doch nun erklären und offen zeigen. Und da hat Konstantin Kuhle bei uns im Interview, das dürfte ja vielleicht nicht Mehrheitsmeinung sein in der FDP, gesagt, gibt's also auf die Frage, sagt diese Entscheidung was zur allgemeinen Impfpflicht? Hat er gesagt, naja, nicht direkt, nee, war nicht Gegenstand. Aber was die Entscheidung sagt, das ist Ultima Ratio, diese schlimmen Grundrechtseinschränkungen, also letztes Mittel. Und was man sonst machen kann, muss davor gemacht werden. Und deswegen muss man sich Impfpflichten, aber darunter auch die allgemeine Impfpflicht gut überlegen. Das fand ich schon wirklich hart, dass als milderes Mittel eine allgemeine Impfpflicht überlegt wird. Aber das war die Punkt, Aussage.
An dem Punkt sind wir jetzt und es haben ja alle Beteiligten, alle politischen Akteure haben ja in den letzten Wochen weite Wege zurückgelegt und viele Wolken geschlagen und Positionen korrigiert und Fronten begradigt. Ich würde da, weil ich auch gesehen habe, wieder heute auch gerade politisch auf die FDP eingeknüppelt ist, würde ich wirklich nochmal eine Lanze für die brechen. Ich finde, die haben, ich glaube, ich habe das auch im Politik-Podcast schon mal gesagt, ich finde, die haben in der ganzen Corona-Zeit eine rechtsstaatlich fundierte Opposition gemacht. Sie haben die rechtsstaatlichen, die grundrechtsbezogenen, freiheitsrechtlichen Argumente immer wieder in die parlamentarische Debatte eingebracht. Und ich finde, nach diesen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts heute gibt es überhaupt keinen Grund zu sagen, das sei alles dusselig gewesen. Denn das Bundesverfassungsgericht nimmt diese Argumente ja mit guten Gründen sehr, sehr ernst. Und das Ergebnis sind, wir haben über das neue Grundrecht auf schulische Bildung geschlossen, sind ja Stärkungen von Grundrechtspositionen, die wir am Ende von solchen Verfahren auch immer denjenigen zu verdanken haben, die sich als Beschwerdeführer ans Bundesverfassungsgericht wenden, am Ende, auch wenn sie dabei unterliegen.
Das gilt selbst für Querulanten, das gilt auch für die extreme Rechte, das gilt für alle Kläger. Das ist gut, wenn man sowas macht. Das gilt aber gerade, weil du sagst, in diesem ganzen Prozess der Gesetzgebung, das gilt gerade für die Anliegen, die die FDP hier in der ganzen Zeit vertreten hat, in besonderem Maß, meine ich, weil das zum Beispiel eben war die parlamentarische Beteiligung. Und die war ja vorher auch ohne die FDP mit der Bundesnotbremse. Das war ja die parlamentarische Beteiligung. Das war der Bundestag, der unmittelbar entschieden hat, was gilt bei welcher Inzidenz. Da war aber vorher auch zum Teil gespielt über die Staatsrechtslehre und so auch die FDP mit im Boot, da Druck zu machen. Ich würde auch sagen, also Häme ist da jetzt nicht der Punkt. Eine andere Frage ist, ob sie sich jetzt nicht verrannt haben in ihrem, wir wollten das nicht so und so und deswegen können wir davon nicht abgehen. Also da, ob man nicht jetzt im Moment ein bisschen mehr auch sagen muss, die Situation ist eine andere. Das ist eine andere Frage und das werden wir aber auch weiter beobachten müssen.
Ja, zumal aber auch die Impfdebatte eine Stellvertreterdebatte ist. Allen ist ja klar, dass sie aktuell erstmal nichts erreichen wird und allen ist klar, dass die Impfpflicht bei Corona etwas anderes bedeutet als die Impfpflicht bei den Pocken. Es gab bislang immer die Argumentation, eine Impfpflicht ist dann vielleicht angemessen, wenn es uns damit gelingt, eine Krankheit wirklich auszurotten, ja, dass sie für uns im Alltag und im weiteren Verlauf des Lebens keine Rolle mehr spielt. Wir wissen auf der anderen Seite schon, dass das bei Corona ganz gewiss nicht gelten wird, weil es uns wie der Grippe immer wieder begegnen wird, ja, in verschiedenen Varianten. Omikron ist jetzt die jüngste und wir werden noch mehrere erleben, wie das bei der Grippe ja auch der Fall ist. Das heißt, es handelt sich um eine Krankheit, die wahrscheinlich ja zum kulturellen Gesundheitsbestandteil für uns alle werden wird. Und wir werden uns immer damit auseinandersetzen. Und insofern ist medizinisch auch noch die Frage nicht beantwortet, inwieweit dann, wenn wir alle diese Krankheit, ob durch Spritze oder durch Infektion mal durchlebt haben, die zum ganz normalen Krankheitsbestandteil einer Gesellschaft wird und ob man die überhaupt über eine Impfpflicht ausrotten kann. Insofern ist das eine Debatte, die hat vielleicht eine temporäre Wirkung und kann in aktuellen Wellen was erreichen, aber dauerhaft davon eine Impfpflicht zu sprechen, finde ich nach wie vor schwierig. Dann müsste man das auch bei der Grippe einführen. Auch da sind vor wenigen Jahren 25.000 Menschen gestorben und es hat uns kaum gestört.
Ja, und man muss auch immer bedenken, eine allgemeine Impfpflicht mit Bußgeld bewährt und so weiter für Erwachsene hat es noch nicht gegeben. Das gab es bei den Pocken nicht, das gab es bei den Masern nicht. Also das ist schon eine Kategorie, die man jetzt nicht einfach mal mitbeschließt.
Und es ist so für eine Ablenkungsdebatte, Stefan, ich falle dir nochmal kurz ins Wort, weil wir natürlich in den vergangenen Wochen erlebt haben, dass die Länder viel zu spät und viel zu wenig reagiert haben. Ja, sie hätten alle früher Maßnahmen ergreifen können, alle Maßnahmen lagen auf dem Tisch, über die jetzt wieder gestritten wird, die hätten alle schon ergriffen werden können. Es geschah zu spät, man hat immer auf den Bund gezeigt, weil man den Bund im Rücken brauchte, um selbst die Verantwortung nicht für Entscheidungen tragen zu müssen. Und das ist das grundsätzliche Dilemma. Insofern ist auch die Impfpflicht immer ein Stück weit nach vorne Verteidigung der Länder, um eben selbst da nicht gerade stehen zu müssen für Entscheidungen, die natürlich schwierig sind in solchen Situationen.
Zustimmung.
Ja, ich glaube, aber das wäre dann wirklich nochmal ein langes eigenes Thema, wenn wir jetzt die Verantwortung benennen wollen, denn ich glaube, und vielleicht eignet sich so ein Tag wie heute und so solche Entscheidungen, wie wir es jetzt vom Bundesverfassungsgericht bekommen haben, dazu das nochmal zu differenzieren, denn ich finde diese ganze politische Debatte, die dazu neigt, politische Verantwortung an einzelnen Personen, an einzelnen Parteien, den Ländern, dem Bund festzumachen, die greift am Ende immer zu kurz. Ich würde immer sagen, wenn wir das mal anschauen, dann sehen wir systemische Handlungsunfähigkeiten, Blockaden, systemisches Nichthandeln, was uns in die Situation gebracht hat, in der wir jetzt sind. Da kommt dann eben zusammen, schon am Anfang, auch mediale Kampagnen, die da eine Rolle spielen, wenn wir an die Debatten über die Impfkampagne, Impfdesaster erinnern, da kommt dann ein Wahlkampf dazu, da kommt dann, und da geht es ja dann.
Die Öffnungshoffnung, die es gab, ne?
Ja. Natürlich, der Ruf nach dem Freedom Day. Und da kommt dann, das muss man ja auch benennen, auch wenn es schmerzhaft ist, da kommt dann dazu, dass es in der Demokratie dann auch mitten in so einer Krise ein Wahlkampf, Wahlen, ein Regierungsgipfel gibt. Und man sagen muss, natürlich hat uns das auch blockiert. Das ist eine schwierige Erkenntnis, aber die was mit unserer demokratischen Kultur zu tun hat.
Ja, und trotzdem gab es in dieser Zeit Schuldzuweisungen, die Teil der Blockade waren. Und deswegen würde ich schon dafür plädieren, dass wir in einem anderen Podcast das nochmal aufdröseln.
Genau, das werden wir machen. Das finde ich auch. Drum herum drücken wollen wir uns auch nicht. Den anderen Podcast machen wir. Ich kündige mal eines an. Wir haben uns vorgenommen, nächste Woche am 8. Dezember, das wird der Tag des Regierungswechsels sein. Für uns auch ein Tag, wo es viel zu erleben gibt. Auch ein bewegender, wahrscheinlich emotionaler Tag in so einer Demokratie, wenn eine Regierung wechselt. Da wollen wir nochmal eine Diskussion, einen Podcast im Format Twitter Spaces machen. Da kann man sich dann auch einwählen, zuschalten, mit uns ins Gespräch kommen. Also geplant 8. Dezember, Tag des Regierungswechsels, der Kanzlerwahl im Bundestag, Twitter Spaces mit dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Das war's, würde ich sagen, für heute. Wie gesagt, wir freuen uns auf Zuschriften. Lesen Sie alle politik.podcast@deutschlandradio.de ist unsere Adresse. Tschüss.
Deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk.de, ja, richtig. Deutschlandradio.de kommt auch an. Also.
Tschüss.
Tschüss.